So, ich freue mich auf diesen Abend. Es ist ein provozierendes Thema. Sollte alles umsonst sein? Das Interessante ist, dass diese Geschichte, da muss ich dich schnell korrigieren, aber ist nicht so schlimm, nicht nur dort steht, sondern auch woanders, und zwar ganz interessanterweise im Markus-Evangelium. Aber das Spannende ist, der Markus brauchte nur zwei Sätze. Und für den Lukas war das so wichtig, dass er die ganze Geschichte aufschrieb. Wie heißt es im Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 12 und 13? Ich möchte noch ein wenig vorher lesen, was mir in diesem Bericht hier auch auffällt. In dieser ganzen Ostergeschichte haben wir nichts von Freude, sondern absolut einfach nur Unglauben. Ich möchte das einmal lesen. Im Markus 16 lese ich ab Vers 9 und dann eben noch bis und mit Vers 13, nein, bis Vers 14. Jesus war früh morgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen: Jesus lebt! Ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Erstes Mal. Danach erschien Jesus zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land kamen. Das ist ja Emmaus. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben. Also Auferstehung, Unglaube, Frust, Resignation. Ich möchte diese ganze Geschichte jetzt lesen. Ich lese heute einmal aus der Hoffnung für alle. Und da möchte ich jetzt die Geschichte lesen, die ganze im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und dass wir den Zusammenhang haben, möchte ich die alle Verse lesen, Vers 13 bis und mit Vers 35. Und da möchte ich ein paar Dinge weitergeben, die mir jetzt persönlich auch sehr wichtig geworden sind. Lukas, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Luther übersetzt: doch ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Worüber sprecht ihr da miteinander? Wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig oder niedergeschlagen stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden: du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Jetzt fragt Jesus, was meint ihr? Ja, das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tod verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt. Eine andere Übersetzung heißt, wurden wir von diesen Frauen sehr durcheinander gebracht. Das kann passieren, gell? Die zu uns gehören, schon von Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, seien Engel erschienen und sie sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch, oder o ihr Toren und zu trägen Herzens. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der von Gott erwählte Retter nicht all dieser leiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Und jetzt kommt etwas, da wäre ich sehr, sehr gerne dabei gewesen. Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, also diese Prophezeiungen, deren ungefähr 500 sind im Alten Testament, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn, den Messias, gesagt wird, anfangend von den Büchern Mose bis zu den Propheten. Das war eine Bibelstunde. Wer hätte auch gerne mal dabei gewesen? Okay, also alles klar. Wir sagen es dann oben, warum hast du uns nicht eingeladen? Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. So ging er mit ihnen ins Haus. Meine Frau hat mich noch etwas gesagt, ins Ohr geflüstert, sie hat mich belehrt. Sie hat gesagt, sie hätte gelesen, der Überlieferung nach waren diese beiden Emmaus-Jünger, die wohnten in Emmaus, scheinbar, hat sie mir gesagt. Also hat sie gelesen. Also sie wohnten nach Emmaus, also das war sehr wahrscheinlich ihr Zuhause. Und wahrscheinlich war Jesus dann mit ihnen. Können wir im Moment nicht sagen, müsste ich zuerst einmal selbst. Aber um das geht's nicht. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, oder eine andere Übersetzung sagt hier, brannte nicht unser Herz. Ja, wann hat ihr Herz begonnen zu brennen? Als Jesus unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Wir brauchen Menschen, die uns die Bibel erklären. Ohne die Zeit zu verlieren, brachen sie auf, das war schon am Abend, oder? Zurück nach Jerusalem, wieder 11 Kilometer, nach Adam Riese macht das 22 Kilometer, sehr wahrscheinlich ein wenig flotter, als sie vorher gingen. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten. An was hatten sie ihn dann erkannt? Als er das Brot brach. Also irgendwie diese Geste, dieses Brotbrechen, hatte plötzlich, das war ja Jesus. Wenn ich eine solche Geschichte lese, dann frage ich mich immer, was hat diese Geschichte mit mir zu tun? Es ist ja eine wunderschöne Geschichte, aber wenn ich diese Geschichte nur lese und nicht die Frage stelle, ja, was hat sie mit mir zu tun, dann ist es nicht mehr als eine schöne Geschichte. Aber ich möchte aus dieser Geschichte etwas lernen. Und das, was ich gelernt habe, das möchte ich euch sagen. Und zwar zuerst einmal möchte ich euch diese Mitteilung machen, die Jünger gingen in eine falsche Richtung. Sie gingen in eine falsche Richtung, sie gingen wieder nach Hause. Ja, warum? Alles umsonst, oder? Weg von Jerusalem, weg von der Gemeinschaft mit den anderen Jüngern. Enttäuschung, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit. Das war das Herz dieser zwei Jünger. Aber unglaublich spannend, dass in diesem Moment, in dieser scheinbaren Hoffnungslosigkeit, plötzlich Jesus mit ihnen geht. Aber sie erkennen ihn nicht. Wir können mal theologisch sagen, es war noch nicht Zeit. Aber ich habe ein anderes Problem. Nämlich, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und manchmal erkenne ich ihn nicht, dass er bei mir ist, dass er mir zur Seite steht. Und warum nicht? Warum haben wir so Mühe? Weißt du, ich habe den Eindruck, wir sind sehr stark problemfokussiert und nicht verheißungsorientiert. Jesus hat sich nicht zu erkennen gegeben. Sie haben nicht gewusst, wer dieser, das muss irgendein Fremder gewesen sein. Und jetzt möchte ich meinen Schwerpunkt euch weitergeben, der mir unglaublich wichtig geworden ist, vielleicht auch deshalb, weil meine Frau und ich schon über 20 Jahre Seelsorge, Beratungen miteinander anbieten an psychisch kranken Menschen, an schwachen Menschen, an verzweifelten Menschen, an resignierten Menschen, an hoffnungslosen Menschen. Und jetzt sehe ich etwas. In diesem Gespräch sehe ich Jesus, den großen Seelsorger. Und ich möchte von ihm lernen, wie geht Jesus jetzt mit Menschen um? Zuerst einmal beginnt er da ein Gespräch, oder, als ein Fremder. Was schwaffelt ihr da? Was habt ihr da miteinander zu besprechen? Und dann sagt einer, der Wortführer, der bekam dann plötzlich die Sprache wieder und sagt: Hey, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was passiert war? Und jetzt habe ich mal so ganz menschlich gedacht, jetzt stellt sich Jesus noch dumm. Aber wisst ihr, ich sage euch nachher, warum. Er sagt dann: Von was? Von was? Wisst ihr, warum er das gemacht hat? Wisst ihr, warum er so sich gestellt hat? Er wollte, dass sie den Kropf leeren, Kropf leeren, Herz ausschütten, oder? Und er ließ sie jetzt reden. Er ließ sie reden. Und ich kann euch eines sagen: Seelsorge besteht zu 5% aus Beratung und zu 95% aus Zuhören. Ich hatte mal eine Seelsorge mit meiner Frau, wir hatten 3/4 Stunden lang nichts gesagt. Wir hatten nur zugehört, aber dann haben wir auch etwas sagen können. Wisst ihr, von Jesus habe ich gelernt, wie er mit Menschen umgeht. Er sieht ihre Not, aber er möchte selber, dass sie diese Not artikulieren, dass sie es sagen, was sie auf dem Herzen haben. Und das größte Problem bei Seelsorgen ist das, dass sie immer so schnell eine schubladisierte Antwort haben, gell? Also einmal Schublade ziehen, ja, das musst du so machen. Wir hören gar nicht mehr. Wir haben schon eine schubladisierte Antwort bereit, so würde ich das machen. Ich kann euch eines sagen: Seelsorge besteht in erster Linie aus Hinhören und Zuhören. Das ist Seelsorge. Hinhören, zuhören, vielleicht noch im Stillen beten: Herr, schenk Licht, schenk uns jetzt Klarheit, schenk Weisheit. Und jetzt kamen ja diese Worte ja wie ein Wasserfall, und das wollte ja Jesus. Er wollte einmal, dass diese Männer da mal gesprächig werden, dass sie mal reden, was sie auf ihrem Herzen haben. Dann haben sie das alles ihm gesagt, das ganze Herz ausgeschüttet. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Vers. Und diesen Vers überlesen wir oft. Was haben sie am Schluss gesagt? Oder kurz bevor dann Jesus angefangen hat zu sprechen: Dabei hatten wir gehofft. Was hatten sie gehofft? Dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Das war die falsche Messias-Erwartung zu der Zeit. Sie erwarteten einen politischen Messias, der ein für alle Mal Radibutz macht da mit dieser römischen Besatzung. Das war ihre Messias-Erwartung. Nur, das Problem war folgendes: dass der Herr Jesus nicht gekommen ist, diese Machtfrage zu lösen, sondern die Schuldfrage zu lösen. Sie hatten ein ganz falsches Messias-Verständnis. Es ist ja auch klar, diese Menschen litten unter der römischen Herrschaft und sie wollten nur eines: befreit werden aus diesem Joch. aber Jesus ist nicht dafür gekommen. Er hat eine andere Frage gelöst, die viel, viel wichtiger ist als die Machtfrage. Wo können wir Vergebung finden für unsere Schuld? Das ist die viel wichtigere Frage. Wo haben wir Vergebung für unsere Schuld? Wir aber hofften. Dann haben wir noch ein wenig erzählt von diesen Frauen. Und jetzt, nachdem Jesus genug Informationen gehabt hat, hat er angefangen, mit ihnen zu reden. O ihr Toren und zuträgen Herzens, alle dem zu glauben, was in der Schrift steht. Und ich möchte euch noch etwas zeigen, dass wir ganz klar sehen, was eigentlich Jesus mit diesen Jüngern geklärt hatte im Lukas. Moment mal, jetzt muss ich das schauen, dass ich das Richtige erwische. Im Lukas 24, Vers 44, als Jesus wieder den Jüngern erschien, da sagte er im Vers 44, dann sagte er zu ihnen, erinnert euch an das, was ich euch angekündigt habe, als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und bei den Psalmen von mir geschrieben ist. Das waren diese drei. Der Pentateuch, die fünf Bücher Mose, vier große Propheten, 12 kleine Propheten und die Psalmen. Und dann hat er ihnen gezeigt, all diese prophetischen Voraussagen über das Leiden von Jesus Christus, Schritt für Schritt. Und Jesus hat sich wirklich auch gezeigt als der Kenner des Wortes Gottes. Und ich möchte euch wirklich von ganzem Herzen ermutigen, lest die ganze Bibel. Die Bibel besteht nicht nur aus dem Neuen Testament, die Bibel besteht auch aus dem Alten Testament. Wir können all diese Prophetien auf Jesus Christus, wir können das ganze Neue Testament überhaupt nicht begreifen, absolut nicht begreifen, wenn wir nicht das Erste Testament, das Alte Testament nehmen und dann anhand des Alten Testamentes durch alle Prophezeiungen hindurchgehen, über 500, die sich alle auf Jesus Christus, den Messias, bezogen haben. Und ein Vers, an einem Vers bin ich dann hängen geblieben, da möchte ich auch noch ein wenig hängen bleiben, und zwar, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Vers 31. In dem Moment haben sie Jesus erkannt. Ich habe zwei Dinge, die mir so wichtig geworden sind in meinem Leben. Für was brauche ich, für was brauchst du geöffnete Augen? Wisst ihr, wir sehen, aber manchmal sind wir trotzdem blind. Wir sehen, aber wir sehen nur, was vor Augen ist. Aber Augen, die sehen mehr. Ich mag mich ganz kurz erinnern an eine ganz gewaltige Geschichte. Sie steht im Alten Testament. Da war ein riesengroßes Heer. Es war, glaube ich, in Elia, im Zusammenhang mit Elia. Da waren diese in Dothan. Und dann sah der Diener von Elia ein riesengroßes Heer. Rings ein riesengroßes Kriegsheer. Sie waren eingeschlossen und der Diener sprang zum Elia: Herr, Herr, was sollen wir tun? Der Elia war ganz cool. Weißt du, was er gesagt hat? Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Da hat Gott ihm die Augen geöffnet und sah er eben weiter. Er sah dann plötzlich ein riesengroßes Engel her, um ihn herum. Oh Herr, öffne uns die Augen, dass wir nicht nur einfach die Probleme sehen, sondern unsere Berufung. Epheser 1 möchte ich ein paar Verse lesen. Epheser 1 ab Vers 15. Das ist das Gebet, das Paulus betet, auch für die Gemeinde in Ephesus, aber auch für dich und für mich. Da sagt er, das ist auch der Grund, warum ich mich so über euch freue. Was hat Paulus gesehen an diesen Ephesern? Von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von der Liebe, von eurer Liebe zu allen Heiligen. Ich höre nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Hey, weißt du, was hier steht? Ich bin beerbt worden. Absolutes Erbe, reich, überreich. Ich bin mehr als Milliardär. Aber das Zeugs rostet da unten, aber oben rostet's nicht. Ich habe ein Erbe bereit. Ich muss es nur dann abholen. Okay? Eröffne euch die Augen, dass ihr seht, wozu ihr berufen seid. Und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ich wünsche mir von ganzem Herzen für mich selber geöffnete Augen. Weißt du, manchmal sehe ich und bin trotzdem blind. Auf einer anderen Seite muss der erhöhte Jesus einer Gemeinde sagen, du meinst, du seist reich, oder? Du seist super. Hey, kauf mal Augensalbe, damit du deine Armut siehst und du sagst, ich bin reich, ich habe alles. Wisst ihr, welche Gemeinde das Jesus das sagen musste? Der Gemeinde in Laodicea. Die haben gemeint, wir sind superreich. Ich habe eine Geschichte gehört, den hat mir jemand erzählt, von der deutschen Kassenlotterie wurde er angefragt, ob er mal mitmachen möchte. Es gibt ja sehr viel zu gewinnen. Das war ein gläubiger Mann, da hat er zu dieser Frau gesagt, ich habe kein Bedürfnis, ich bin bereits Millionär. Oh, haben Sie das Große losgezogen? Ja, ich habe das Größte losgezogen. Ich bin gläubig und ich habe ein unvorstellbares reiche Erbe im Himmel. Hey, ich sehe da alles Milliardäre vor uns, vor euch. Alles unvorstellbar reich, aber wir sehen das nicht. Und ich wünsche mir einfach, dass wir noch mehr diese geöffneten Augen haben, dass wir sehen, zu was wir berufen sind. Und das Zweite, das mir so wichtig geworden ist, wir haben bei uns im Haus Frieden, wo wir schon jetzt das dritte Jahr dienen als geistliche Leiter, haben wir so zwei Schwerpunkte, die dieses Haus eigentlich tragen, zwei Säulen. Das erste ist Seelsorge und das zweite ist biblische Orientierung. Wir sind ein Haus, wo wir ganz besonders immer wieder Referenten einladen, die sehr, sehr klar christuszentrisch verkündigen, und wir bekommen immer wieder gute Referenten. Dieses Jahr haben wir wieder bereits 4 neue Referenten gewinnen können. Und uns ist es ein Anliegen, dass wir den Menschen wieder Mut machen und eine Leidenschaft wecken dürfen für Gottes Wort. Und das Zweite, das ich euch noch mitgeben möchte, geöffnete Augen für den Reichtum von Gottes Wort. Aus dem längsten Psalm möchte ich ein paar Verse lesen, also nicht den ganzen, würde ein wenig lange gehen. Aber Psalm 119, Vers 97 bis und mit Vers 105. Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Gerade weil es immer mir gegenwärtig ist, bin ich meinen Feinden an Klugheit überlegen. Ich habe mehr begriffen als alle meine Lehrer, denn ich mache mir ständig Gedanken über deine Ordnungen. Schon das zweite Mal, ich denke nach. Gott hat dem Josua gesagt, lass das Buch dieses Gesetzes nicht aus deinen Augen kommen. Denke darüber nach, lies es, und dann wird es dir gelingen, was du tust. Ich besitze mehr Einsicht als alle alten Menschen mit ihrer Erfahrung, denn ich habe mein Leben nach deinen Geboten ausgerichtet. Vor krummen Wegen hielt ich mich stets fern, damit ich nicht gegen dein Wort verstoße. Ich habe deine Belehrungen gerne angenommen. Haben wir das? Alles, was uns gefällt, oder? Alles. Ich habe deine Belehrungen gerne angenommen. Denn einen besseren Lehrer als dich gibt es nicht. Jetzt kommt etwas Wunderschönes. Hoffnung für alles übersetzt das so. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Also ich habe auch eine Lieblingsspeise, aber nicht immer dein Wort. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Also wenn wir mal so weit sind und Honiglecker werden vom Wort Gottes, ja, dann sind wir auf einem guten Spur. Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug. Deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst. Und nach dem Vers 105, Luther übersetzt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oder hier heißt es, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Und so ist mir diese Geschichte von den Emmausjüngern in so vieler Hinsicht wieder neu groß und lieb geworden. Ich möchte schließen mit dieser Frage. Brannte nicht unser Herz? Brennt dein Herz noch für Jesus? Brennt dein Herz noch für Gottes Wort? Oder bist du in Gefahr, stehen zu bleiben, zu resignieren, aufzugeben? Ich möchte wieder neu beten, Herr, gib mir ein leidenschaftliches Herz für dich, für dein Wort, und schenk mir geöffnete Augen, dass ich sehe, wie reich ich bin. Amen. Vater im Himmel, Diese zwei Jünger waren entmutigt, frustriert, enttäuscht. Alle ihre Hoffnungen zerschlagen. Dieser Befreier hängt am Kreuz und ist tot. Aber so danke ich dir, Herr Jesus, dass du diesen beiden Männern in ihrer Not, in ihrer Einsamkeit, in allen ihren Fragen, sie einfach nicht dem Schicksal überlassen hast, sondern dass du ihnen nachgegangen bist, sie ermutigt hast und diese beiden Jünger wieder mit neuer Freude und mit neuer Leidenschaft gefüllt hast. Das ist mein Gebet für mich, für uns alle. Wir wollen wieder beten um geöffnete Augen des Herzens, dass wir sehen, wie reich wir sind, aber auch, dass wir eine Leidenschaft neu bekommen für dein wunderbares Wort Gottes. Ich preise dich. Lass diese Stunde wieder in der Ewigkeit gefunden werden. Halleluja. Dir gebührt alle Ehre und alle Ruhm. Amen. Kommt, wir stehen noch auf und möchte noch um den Segen bitten. Wir stehen noch auf zum Segen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Gott befohlen und eine schöne Zeit. Und wenn jemand noch ein Gespräch möchte, wir haben heute mehr Zeit, weil wir sind mit dem Auto da.